ARD. SWR Kultur. Forum.
Woke und weltfremd. Ist die Linke schuld am Rechtsruck? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Politikversteher nennen es den Vibe-Shift. Einen gesellschaftlichen Stimmungsumschwung, der untergründig die ganze westliche Welt erfasst zu haben scheint. Mit anderen Worten, ob Trump in den USA, Orban in Ungarn oder die AfD bei uns. Rechts ist in, links ist out. Woher kommt das? In einem viel beachteten Text in der Zeit argumentiert der Autor Jens Jessen, Schuld am Aufstieg von rechts außen sei die Linke selbst. Wokeness, Diversity, Gendergerechtigkeit zu Jessen sind das größte Geschenk, das die Linke der Rechten machen konnte. Ist das so? Treiben woke Kulturkämpfer mit ihren identitätspolitischen Zumutungen Wähler der Mitte in die Arme von AfD und Co.? Ist gesellschaftliche Polarisierung der Preis für emanzipatorische Politik? Und was ist heute eigentlich noch echt links? Darum soll es gehen in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit dabei die Journalistin und Publizistin Lea Suse-Michel. Sie ist Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge. Von der Universität Bremen der Soziologe Dr. Nils Kumka, Autor des kürzlich bei Surkamp erschienenen Buches Polarisierung über die Ordnung der Politik. Und Jens Jessen, Autor bei der Zeit, der mit seinem Text den Anstoß zu dieser Debatte gegeben hat. Herr Jessen, SPD und vor allem die Grünen schmieren ab, die AfD verdreifacht ihr Ergebnis. Das ist die vorläufige Bilanz der Kommunalwahlen vom Wochenende in Nordrhein-Westfalen. Sie selbst schreiben, rechte und rechtsradikale Bewegungen haben derzeit einen beängstigenden Erfolg. Diesen Vibe-Shift, von dem jetzt alle reden, diesen grundlegenden Umschwung im politisch-gesellschaftlichen Klima. Gibt es den also wirklich?
Das weiß ich nicht genau. Solche Generalklauseln sind immer empirisch nicht zugänglich. Auf jeden Fall nicht plötzlich. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so sagen kann. Das Vibe-Shift, das klingt so, als sei die gesamte gesellschaftliche Stimmung gekippt. Sicher ist, dass die Rechten eben, oder rechtsradikal muss man eigentlich sagen, eben immer mehr Zulauf haben und das auf eine sich schwer begrenzen lässt. Also jedenfalls hat man den Eindruck.
Ihr Text in der Zeit, der trägt die Überschrift Selbst schuld, also eine Frage. Wie lautet denn Ihre Antwort? Ist die Linke selbst schuld am Siegeszug der neuen Rechten?
Also das Prädikat Schuld würde ich also für mich persönlich zurückweisen, weil, also das ist so eine journalistische Zuspitzung. Aber tatsächlich unternimmt die Linke, wenn man das jetzt weit gefasst auf das ganze Milieu bezieht, nichts Sinnvolles und Vernünftiges, um diesen rechten Zulauf zu unterbinden, sondern im Gegenteil, sie befeuert ihn oder hat ihn zumindest befeuert. Manche Sachen sind ja auch nacheilende Reaktionen.
Wodurch befeuert?
Das sind im Wesentlichen 3 bis 4 Aspekte. Also den einen haben Sie schon genannt, der rhetorische Überschuss der Woken-Bewegung hat natürlich viel Ablehnung hervorgerufen, weil sich das dann sozusagen über die Forderung nach einem menschlichen Umgang auch mit kleinen oder größeren Minderheiten hinaus da eben so gewaltige und auch einschüchternde Theoriegebäude errichtet wurden. Das andere ist, das hat man auch bei den Reaktionen auf meinen Artikel gemerkt, ist die Neigung der Linken, alles, was nicht selbst links ist, sofort als rechts zu bezeichnen und Kritik an der Linken als rechtsradikal. Insofern entsteht sozusagen schon durch diese Abwehrrhetorik per Definition so eine konstruiert man sich so eine rechte Mehrheit. Und dann gibt es natürlich, das betrifft jetzt vor allem Teile der SPD und der Grünen, eine Neigung, die Probleme sozusagen, früher hätte man gesagt, der werktätigen Massen nicht zu bearbeiten, sondern in erster Linie so auf ein akademisches, kleinbürgerliches Großstadtmilieu zuzugehen.
Frau Suse-Michel, der Kampf gegen rechts, namentlich gegen die AfD, das war in den letzten Jahren immer der Schlachtruf im linken Lager. Jetzt hören wir aber von Herrn Jessen, statt die AfD tatsächlich klein zu halten, haben die Linken sie durch ihre Politik erst stark gemacht. Das wäre doch eigentlich tragisch, oder?
Ja, das wäre tatsächlich sehr tragisch. Zum Glück ist es einfach nicht wahr. Und ich glaube, ich würde zunächst mal gern diesen Vorwurf ein bisschen historisch einordnen, weil er ist ja tatsächlich alles andere als neu. Also diese Kritik an den, was jetzt Woke genannt wird, was Identitätspolitik genannt wird, die gibt es ja schon seit sehr langer Zeit. Also in den 80ern und 90ern war da von Political Correctness die Rede. Wir erinnern uns an die Vokabel Gutmensch. Die wurde, glaube ich, auch mal zum Unwort des Jahres gewählt. Also diese Idee, dass es da eine Gruppe von Menschen gibt, die besserwisserisch ist und sich moralisch über alle anderen stellt und deswegen diese anderen vor den Kopf stößt und den Rechten in die Arme treibt, die ist sehr, sehr alt. Ja, also die gibt es tatsächlich. Ja, also gerade was den Faschismus oder aufkommenden Faschismus anbelangt, auch schon seit dem historischen Faschismus, wo es damals hieß, das ist eben der Bolschewismus und wir sind die Antwort darauf. Nur um das einzuordnen. Und die These, dass die den Rechtsruck verursachen, die gibt's insbesondere seit der ersten Wahl von Donald Trump. Da haben dann StichwortgeberInnen wie Francis Fukuyama, wir erinnern uns, oder Nancy Fraser mit ihrer These vom progressiven Neoliberalismus, die haben dann gesagt, okay, jetzt schaut, was ihr angerichtet habt, jetzt haben wir Trump als Präsidenten und ihr seid schuld. Ja? Also progressiver Neoliberalismus heißt, also es gab den Sündenfall, die sozialdemokratischen Parteien, die demokratische Parteien in den USA haben plötzlich einen neoliberalen Shift gemacht, haben ihre WählerInnen verraten und dann haben sie sich auch noch ins Bett gelegt mit den ganzen verrückten kleinen Minderheiten, die alle ihr eigenes Süppchen kochen und nicht mehr gemeinsam für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Mhm. Und diese Logik hat sehr viel von einfach Victim-Blaming und Schuldumkehr klassisch. Also das ist so, mach doch die Bluse zu, Linke. Ja? Also wenn du den Rechten so eine Steilvorlage lieferst und mit aufreizendem Verhalten wie Lastenfahrrädern, die kommen ja tatsächlich im Text von Herrn Jessen vor oder gar umgeschnalltem Kleinkind. Also wenn du so damit provozierst, dann musst du dich ja nicht wundern, dass das passiert. Und das ist ganz wichtig, da vehement zu widersprechen und zu sagen, Schuld an rechter Politik, ja, die wir tatsächlich global erleben, einen besorgniserregenden Aufstieg von rechter Politik, Schuld an dieser Politik, und da kann man durchaus von Schuld reden, finde ich, und da muss man auch von Schuld reden, sind jene, die diese rechte Politik machen und nicht diejenigen, die ihr widersprechen. Und es sind jene, die diese rechte Politik ermöglichen, indem sie ihnen zum Beispiel in der Republikanischen Partei keinen Einhalt gebieten, indem sie keinen Rückgrat zeigen, indem sie in der CDU nicht aufbegehren, wenn gemeinsam mit der AfD abgestimmt wird, indem sie in Österreich, wenn die ÖVP mit der FPÖ eine Koalition eingeht. Also da müssen wir hinschauen und nicht zu denen, die versuchen, diese Politik zu verhindern.
Auf Trump und auf die USA werden wir in dieser Sendung noch zu sprechen kommen. Aber Herr Kumka, was sagt der Soziologe? Lässt sich der Aufstieg von rechts außen verstehen als Aufstand gegen Identitätspolitik von links?
Also, das ist ein so komplexer Vorgang, dass ich mich schwer tue, da jetzt einfach mit Jein zu antworten. Aber genau das muss ich, glaube ich, tun. Zunächst muss ich festhalten, wir haben keine empirischen Anhaltspunkte dafür, dass das in dem Sinne stimmt, dass linke Politik die Leute so aufgeregt hat, dass sie jetzt rechtere Meinungen haben. Ja, also dieser Standardnarrativ, dass die Meinungen in der Bevölkerung immer weiter auseinandergehen und das sozusagen den Aufstieg der Rechten befeuert, dass so eine gegenseitige Eskalation ist, das geben Meinungsumfragen nicht her. Die meisten Menschen bewegen sich bei den meisten Themen immer noch eher mittig. Selbst da, wo es mal Differenzen gibt, größere, da laufen die quer zueinander, sodass wir diese zwei Lager gar nicht haben. Also als Entwicklung einer Bevölkerungsmeinungsspaltung zum Beispiel, lässt sich diese Geschichte nicht schreiben. Was wir aber festhalten können, und da finde ich den Text auch wirklich aufschlussreich, ist, dass sich eine bestimmte Erzählung über den Aufstieg der Rechten so verfestigt hat in der medialen Selbstverständigung der Gesellschaft, dass die auch sowas wie eine Eigenlogik entfaltet hat. Ja, also es ist eben so, wenn man sich fragt, ist die Linke schuld am Aufstieg der Rechten, ist ja die erste Frage, die sich mir als Soziologe aufdrängt, wer soll denn diese Linke sein? Und Herr Jessen hat jetzt von einem Milieu gesprochen. Er hat dann aber auch gleich von Parteien wie den Grünen und der SPD gesprochen. Im Text spricht er dann auch noch von der Linkspartei und dann manchmal eben auch noch von Menschen, die sich aufregen, wenn man muslimischen Familiensitten widerspricht oder die ihr Baby umschnallen. Das war ja gerade auch schon erwähnt worden. Und ich glaube, das sind ganz, ganz unterschiedliche Kleingruppen, von denen da die Rede ist. Und die sozusagen als Kollektivsubjekt die Linke zu adressieren, vereinfacht das unglaublich, weil diese vielen, vielen kleinen Gruppen haben so wenig miteinander zu tun, die haben keinen gemeinsamen Plan, die haben auch keine gemeinsame Agency. Ja. Aber die rechte Kulturpolitik der letzten Jahrzehnte war sehr erfolgreich darin, dieses Kollektivsubjekt zu schaffen. Also jedes Mal, wenn man irgendwo eine grelle Äußerung von jemandem gefunden hat, wurde das eben zu einem Synonym dafür, was die Linke macht. Und dadurch entsteht auch ein Bild, das den Leuten vielleicht wirklich Angst macht. Also die meisten Menschen kennen ja diese lastenfahrradfahrenden, babyumschnallenden, militanten Veganerinnen überhaupt nicht aus dem Alltag. Mal unabhängig davon, wie man die Figur beurteilen würde, wenn sie existiert, sie ist eben in allererster Linie eine mediale Figur, die eher von der Rechten über die Linke gezeichnet wird, als dass sie wirklich repräsentativ für ein wirkmächtiges soziales Milieu wäre.
Herr Jessen, Sie sprechen ja von linken Diskurswächtern in Ihrem Text. Wen haben Sie denn vor Augen, wenn Sie von der Linken sprechen? Und was ist es das, was Sie an diesen Leuten auf die Palme bringt?
Also zunächst mal habe ich das nicht konstruiert, sondern ich gebe eine Wahrnehmung wieder. Nun können Sie sagen, die lässt sich empirisch nicht untermauern, Herr Kupka, aber ich denke, sie ist doch vorhanden. Und das ist kein Phantasma. Also das fände ich jetzt also ungewöhnlich träge und denkfaule Meinung, eben, dass man alles, was nicht, sich nicht wirklich erhärten lässt, auch nicht in den Köpfen der Leute rumspukt. Also ich habe nur versucht, eine Wahrnehmung zu beschreiben, die es auch nicht so sehr in der Rechten gibt. Ich glaube, das ist ein verfestigtes Milieu, was man gar nicht mehr erreichen kann, sondern eben in der Mitte der Gesellschaft, die sich agitiert fühlt von beiden Seiten. Und eben, natürlich kann man sagen, ja, es, das sind alles unterschiedliche Gruppen, die ihre unterschiedliche Agenda haben. Eben, aber tatsächlich sind sie doch, also da würde man sich was in die Tasche, sind sie miteinander verwandt und stützen sich gegenseitig. Sonst wäre es ja, es wäre ja zum Beispiel sehr klug gewesen, wenn die Grünen oder die Linkspartei oder wo auch immer Politiker sagen würden, das ist nicht unsere Agenda, das wollen wir nicht. Wir wollen kein Gedicht von Gomringer verbieten oder solche Sachen. Aber das ist in der Tat nicht geschehen. Und wenn Sie sich Parteiprogramme der Grünen angucken, dann gibt es dort auch Passagen, die eben sich gegenüber diesen Milieus verbeugen. Nun kann man natürlich sagen, man muss nicht auf Milieus reagieren. Natürlich muss man das nicht, tue ich auch nicht. Mir persönlich ist das alles völlig egal. Aber ich beobachte eben, dass es vielen Menschen eben nicht egal ist. Und die fühlen sich dadurch provoziert.
Wodurch genau? Wodurch
das genau? Will ich Ihnen sagen. Weil es eine Verschaltung gibt zwischen politischer Theorie, Weltanschauung und Lebenspraxis. Also es ist sozusagen für die Wahrnehmung vieler, auch durchaus einfach schlichter oder unintellektueller Menschen, bildet das sozusagen so einen Lebenszusammenhang, der sich selbst für den Lebenszusammenhang der Guten erklärt und andere aussperrt und denunziert. Das ist eine Wahrnehmung, bitte nochmal gesagt. Ich behaupte nicht, dass das der Wirklichkeit entspricht. Aber politisch wirksam wird ja das, was die Leute empfinden.
Ganz kurz zu diesem Stichwort Wahrnehmung und Wirklichkeit. Ja, das ist ja schön, dass wir uns alle scheinbar einig sind, dass das tatsächlich Pappkameraden sind, die hier auch medial, vielleicht können wir später auch noch über die Rolle der Medien sprechen, aufgebaut werden. Na, reine
Pappkameraden sind es nicht.
Also in meinen Augen schon. Was nicht heißen soll, dass es nicht problematische Entwicklungen gibt. Ja, also wir haben ja unser Buch über Identitätspolitik inzwischen, ich weiß nicht, ich glaube schon 2018 geschrieben. Wir haben damals beim Schreiben schon gedacht, das Thema ist eigentlich schon überholt. Das interessiert niemand mehr, das ist jetzt abgefrühstückt. Wie sich gezeigt hat, war das mitnichten der Fall. Und in diesem Buch haben wir tatsächlich versucht, auch zu zeigen, dass es selbstverständlich durchaus problematische Entwicklungen gibt.
Geben Sie uns Beispiele.
Ganz grundsätzlich ist Identitätspolitik oder was als solche gelabelt wird, nichts anderes als das, dass Menschen aufgrund einer kollektiven Gruppenzugehörigkeit Diskriminierung erfahren und sich dagegen wehren. Ja, also wir haben uns nicht ausgesucht, dass wir Frauen sind, wir werden diskriminiert, also machen wir Feminismus, Identitätspolitik. Es gibt immer wieder einzelne Aktivistinnen, Akteurinnen, wie überall, die unsympathisch sind, die aggressiv argumentieren, die nicht dialogbereit sind, da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, die gibt es in allen politischen Gruppierungen. Ich würde sogar behaupten, bei den Rechten gibt es sie häufiger. Aber ich will nicht ableugnen, dass sie auch bei den Woken, wenn man sie so nennen will, gibt. Keine Frage. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dieses, was Herr Jessen sagt, das ist eine Wahrnehmung. Mir ist schon klar, dass das nicht die Wirklichkeit ist. Aber wir müssen uns eben damit beschäftigen, was die Menschen umtreibt, was sie auf die Palme bringt. Und da frage ich mich schon, ob es die richtige Antwort ist, diese Wahrnehmung immer und immer und immer wieder zu wiederholen und zu bestärken. Also es muss ja darum gehen, diese Wahrnehmungsmuster zu irritieren. Also genau dafür tritt ja Identitätspolitik an, zu sagen.
Ja, aber darum müsste sich ja die Linke kümmern, diese Wahrnehmungsmuster zu irritieren.
Genau, darum kümmere ich mich.
Ja, Sie tun das, das ist mir völlig klar. Ich habe Ihr Buch auch gelesen. Es müsste viel öffentlichkeitswirksamer und auch von Politikern geschehen. Also, wenn man den Eindruck hätte, es würde da viel mehr gestritten und gezankt, jetzt im weitesten Sinne, in linken politischen Zusammenhängen, dann würde die meiner Meinung nach die Lage schon ganz anders und viel besser aussehen.
Hm. Herr Kumka, an Sie nochmal die Frage. Also Frau Susemichel hat es gerade beschrieben, wie im Grunde aus einer guten Sache wie Wokeness, also wörtlich dem Wachsein gegenüber Formen sexueller und rassistischer Diskriminierung, wie aus so einer Sache etwas geworden ist, das von vielen Menschen als bedrohlich, als manipulativ, als übergriffig wahrgenommen wird. Wie ist das passiert?
Also ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte, die wir behandeln müssen, und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir da auf eine konzeptuelle Klarheit kommen, ohne uns immer zu verhaken, ist, wenn wir von Wahrnehmung sprechen, dann sprechen wir in den allermeisten Fällen nicht von unmittelbarer Wahrnehmung. Also die wenigsten Menschen haben in ihrem Alltag mit einem Kollektivsubjekt Die Linke zu tun, sondern das, was Sie als Die Linke wahrnehmen, ist in erster Linie was Sie entweder an einzelnen Anekdoten in Ihrem Umfeld irgendwie festmachen, was aber größtenteils auch aus massenmedial vermittelten Bildern besteht.
Ja? Na, ich nehme es zum Beispiel bei meinen Kollegen wahr.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und darauf würde ich gerne hinlenken. Das ist in der Tat, glaube ich, ein Grund, warum dieses Bild so persistent ist, gerade jetzt auch in der bundesrepublikanischen Selbstverständigung aktuell ist, dass das Milieu, dem viel vorgeworfen wird, genau diesen missionarischen Eifer zu haben, also diese neue Mittelklasse, denn direkt wird das ein bisschen präziser, kann man sagen, diese Sociocultural Professions, also die Leute, die in Kulturbetrieben arbeiten, die an der Universität waren, die entsprechende Dinge studiert haben, dass die in der Tat in sehr, sehr hoher Dichte in der unmittelbaren Lebensrealität von Journalistinnen herumlaufen. Das ist aber überhaupt nicht das, was die Leute von Lausitz bis Texas steht im Originaltext, in der Mehrheit in ihrem Alltag erleben, sondern das kennen sie eben als mediale Figur. Und Wokeness, muss man dazu sagen, ist zum Beispiel in Deutschland auch positiv gar kein Schlagwort gewesen, bevor es sozusagen als Negativbild aus den Vereinigten Staaten, als so ein mediales Zerrbild, importiert worden ist. Also ganz, ganz oft geht es nicht darum, dass wir einfache Umschlagpunkte haben von einer Politik, die eigentlich was Gutes will und dann irgendwie unangenehm wird, sondern wir haben Eigenlogiken von medialen Abbildungen von sowas, an denen eben auch der Kommentar darüber und die Frage, wer hat Schuld, der solche Sachen nicht problematisiert, also der dann eben nicht die Frage aufwirft, wer ist denn diese Linke und woher kommt dieser Eindruck eigentlich, jenseits von dem, was einzelne Linke, die ich finde, machen, was das zumindest droht zu verlängern, ganz unabhängig davon, wie man das dann normativ beurteilen will.
Ich möchte noch ganz kurz eine wichtige Sache, weil das jetzt so verloren gegangen ist, die Einstiegsfrage war ja tatsächlich, wie begegnen wir der zunehmenden Faschisierung, dem Rechtsextremismus, den wir erleben? Und darum geht es ja vor allem, also einerseits zurückzuweisen, dass das so ist, ja, also die Linken sind schuld daran, dass wir das jetzt gerade erleben und darauf hinzuweisen auch, dass das nicht nur eine Verdrehung der Realität ist, sondern dass es tatsächlich eine brandgefährliche Verharmlosung dessen ist, was gerade geschieht, also von Rechtsextremismus und Neofaschismus. Das ist ja das Entscheidende, wenn wir immer darüber diskutieren, ob die Linken das jetzt wirklich übertreiben und übers Ziel hinausgeschlagen haben. Auch das übrigens eine uralte Diskussion. Ich weiß nicht, von wann das Buch ist, von Faludi, Backlash, ich glaube 91, also da hat sie das ja schon geschrieben, genau mit dem Argument, jetzt ist es aber zu weit gegangen, jetzt haben die Feministinnen aber wirklich über die Stränge geschlagen, deswegen müssen wir jetzt, ja, aber das Argument ist immer das Gleiche.
Ja, aber dass es schon lange her ist, spricht ja nicht gegen die Richtigkeit, sondern im Gegenteil zeigt, wie traurig es ist, dass ein Umdenken nicht stattgefunden hat.
Ja, aber wenn über die Stränge schlagen schon zu einer Zeit konstatiert wurde, als Vergewaltigung in der Ehe noch straffrei war, Und, und Frauen es gerade geschafft hatten, ohne die Unterschrift ihres Mannes arbeiten gehen zu dürfen. Da frage ich mich schon, was ist damit gemeint? Jetzt ist es zu weit gegangen.
Herr Jessen, was mich noch interessieren würde, das, was Sie beschrieben haben, diese Wahrnehmung, die in den Köpfen der Menschen herumspukt, wie übersetzt dies sich dann in die Entscheidung, AfD zu wählen, die AfD zu unterstützen?
Naja, also wenn die Leute sich davon gequält fühlen und finden, dass sie woanders keine Unterstützung finden, dann gibt es so eine Drift. Das ist die, ich meine, es gibt ja gar keinen positiven Grund, die AfD zu wählen. Sie hat in Wahrheit gar nichts anzubieten außer ihrem Hass. Sie holt die Leute nur bei Ressentiments und negativen Empfindungen ab. Und deswegen ist es eben zumindest unklug, eben solche Ressentiments zu schüren. Oder nicht wenigstens zu sagen, ja, das geht uns auch zu weit, das finden wir jetzt nicht richtig und so weiter und so fort. Und es bleibt ja auch nicht völlig in der Welt. Die Medien spielt sicher eine große Rolle, das ist klar. Also wenn ich zum Beispiel morgens den Deutschlandfunk, eigentlich seit Jahrzehnten meinen Stammsender einschalte, dann werde ich bis abends agitiert. Das ist schon wahr. Aber nun muss man ja den Deutschlandfunk nicht mehr einschalten. Es geht eben auch um die Wirklichkeit. Und eben so zum Beispiel etwas, was jetzt hier in meiner Heimatstadt eben sozusagen auch bei eigentlich sehr gutartigen und ganz bestimmt nicht rechten oder gar rechtsradikalen Menschen für viel Ärger gesorgt hat, ist zum Beispiel dieses Theater um die Umbenennung der Mohrenstraße. Wer nicht ganz blöd ist, weiß genau, dass mit Mohren keine Schwarzen oder Afrikaner oder gar Sklaven oder irgendetwas gemeint waren, auf das man damals herabschauen wollte, sondern Mauren, also Nordafrikaner, die tatsächlich damals in einigen preußischen Regimentern gedient haben und als besonders tapfer galten und die mit dem Straßennamen geehrt wurden. Genauso wie man mit der Taubenstraße um die Ecke die im Krieg Ertaubten ehren wollte. Und eben sozusagen gegen die historische Wahrheit, sich so rein ideologisch wie ein Panzer durchzusetzen, das macht keinen guten Eindruck. Ohne dass ich deswegen sagen will, dadurch ist die AfD entstanden oder überhaupt groß geworden. Aber all diese Dinge machen einen, oder vielleicht sogar bevor überhaupt AfD gewählt wird, das will ich nicht, eben schieben sie die gesellschaftliche Stimmung nach rechts auf eine Weise, die mir selber auch nicht sympathisch ist.
Herr Kumka, ich würde gerne auf eine Schattenseite der Identitätspolitik zu sprechen kommen, die von Soziologen wie zum Beispiel Wolfgang Engler so beschrieben wurde. Zitat: Die Identitätspolitik, wie sie heute zumeist daherkommt, besitzt einen blinden Fleck in der Weltwahrnehmung. Nicht was uns verbindet, steht im Fokus, sondern was uns voneinander unterscheidet, womöglich trennt. Ich als Frau, ich als Mann, ich als Christ, ich als Moslem. Und die These, die Engler aufstellt, ist: Identitätspolitik spaltet die Gesellschaft, treibt Polarisierung voran. Und dann ist die Frage, wenn wir uns überlegen, wie hängt möglicherweise Identitätspolitik mit einem Aufstieg der Rechten zusammen, dieses gesellschaftsverbindende Moment, das der linken Identitätspolitik fehlt, füllt diese Lücke die AfD und andere rechte Parteien, wenn sie mit Kollektivbegriffen wie Familie, Nation, Volk da entgegengehen? Also der Partikularismus von links, wird der durch einen Kollektivismus von rechts ersetzt?
Also nochmal vielleicht als vorsichtige Schlaufe, wir müssen, glaube ich, aufhören, von die Linke oder links als Kollektivsubjekt zu sprechen. Das geht so weit, wie das ja die Schlussworte in dem Text von Herr Jessen, dass die Linke sich doch dem dialektischen Materialismus zuwenden möge. Das könnte man ja auch einfach als Wahlempfehlung für die Linkspartei lesen, die hat da so Anklänge im Wahlprogramm. Die Grünen würden das nicht unterschreiben, das sind einfach unterschiedliche Agenten. Ich will jetzt aber mal zu dem Punkt mit der Identitätspolitik zurück, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist keine Eigenschaft der Identitätspolitik und schon gar nicht der Identitätspolitik der Linken, sondern das ist ein Stück weit eine Eigenschaft davon, wie Politik in der jetzigen historischen Situation überhaupt rezipiert wird. Ja, also Politik polarisiert in dem Sinne von, dass sie Differenzen sichtbar macht. Das ist gut, das soll ja auch. Identitätspolitik bringt Gruppen gegeneinander in Stellung, weil sie schon gegeneinander in Stellung gebracht sind. Also wenn sich Frauen dagegen wehren, diskriminiert zu werden, dann müssen sie sich eben erstmal als Frauen artikulieren. Und der Ruf zur Einheit gegenüber dieser Artikulation als Frauen versteckt ja auch oft genug, dass man diesen Konflikt gerne vermeiden möchte. Ja, also wenn Black Lives Matter dann mit All Lives Matter beantwortet wird, dann ist es ja nicht deswegen problematisch, weil nicht alle Leben zählen würden, sondern weil das die Antwort auf die Problematisierung eines bestimmten Problems, nämlich der besonderen Vulnerabilität schwarzer Leben in den USA ist. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt ein Problem aufwerfe und der Gegner mir dann immer sagt, jetzt spaltest du aber, dann erzeugt das ja auch erst diesen Eindruck des Partikularismus. Oft genug geht es ja einfach nur darum, ein Problem aufzuzeigen. Und das andere ist natürlich, und da würde ich sagen, da lohnt es sich vielleicht auch wirklich mal über die Schwäche der Linken einfach aktuell zu reden, ist in der Tat eine gesellschaftliche Erschöpfung von Zukunftsvorstellungen. Also wenn ich die Artikulation von Gruppeninteressen immer nur als Beschneidung meiner Gruppeninteressen wahrnehmen kann, also wenn Frauen ihre Rechte einfordern, das automatisch bedeutet, dass ich als Mann indoktriniert, beschnitten und klein gehalten werde, dann deutet das ja darauf hin, dass wir uns nicht mehr vorstellen können oder dass viele Menschen sich nicht mehr vorstellen können, dass wir unter Umständen auch gemeinsam mehr haben könnten. Ja, also diese Krise des Gemeinsamen ist, glaube ich, nicht nur ein Attribut der Identitätspolitik, sondern die Krise des Gemeinsamen, die beobachten wir in der Tat in der Soziologie jetzt schon seit 20, 30 Jahren insgesamt gesellschaftlich. Ja, diese Vorstellung, dass wir überhaupt noch gemeinsam was auf die Reihe kriegen, die nimmt bei vielen Leuten immer mehr ab. Und vor dem Hintergrund wirkt Identitätspolitik dann ja auch erst so bedrohlich. Das ist aber nicht unbedingt ein Problem der linken Identitätspolitik, sondern es ist auch ein Problem von Gesellschaftsvorstellungen, die solche Provokationen nur noch als Angriff werten können und gar nicht mehr als Widerspruch, an dem man irgendwie vorankommen könnte. Dass sozusagen Gruppen, die ihre Interessen vortragen, weil sie sich diskriminiert fühlen oder diskriminiert sind, das erstmal im unversöhnlichen Ton tun, ist historisch absolut normal und überhaupt nichts Neues.
Und auch wichtig, also dieser unversöhnliche Ton, anders geht's tatsächlich auch nicht. Also ich muss erst mal sagen, bis hier
na, und viel weiter. Na dann viel Spaß damit weiter.
Ja, ich meine, das wird ja auch oft vergessen. Das war Identitätspolitik, waren die wichtigsten sozialen Bewegungen des letzten Jahrhunderts. Also ohne Identitätspolitik hätten Frauen kein Wahlrecht, gäbe es zum Beispiel auch keinen 8-Stunden-Tag, weil auch Klassenkampf war natürlich Identitätspolitik. Nein. Weiterhin müssen Schwarze im Bus hinten sitzen. Also das alles sind die Errungenschaften von Identitätspolitik.
Nein,
und ich möchte unbedingt
nicht.
Doch definitiv.
Das ist das Gegenteil von Identitätspolitik.
Dürfte ich bitte den Punkt machen? Ich wollte vorhin schon unbedingt darauf eingehen. Herr Jessen wurde ja gefragt, ob es denn tatsächlich so sei, dass die Menschen jetzt wegen der Linken die AfD wählen und wenn nicht, warum sie es denn dann tun? Und da ist ja die Antwort schuldig geblieben und ich hätte tatsächlich eine Antwort. Es ist ja so, dass im Rahmen dieser Diskussion, wie gesagt, es gibt immer unterschiedliche politische Agenten, wer warum wie argumentiert, aber es gibt letztlich die zwei großen Erzählungen. Einmal, die Linke hat den Klassenkampf vergessen, die macht jetzt nur noch Identitätspolitik und kümmert sich um Minderheiten und wir müssen quasi wieder unbedingt diese Menschen abholen, indem wir eine sozial profilierte Politik machen, also linke Visionen entwerfen, was eben schon angesprochen ist, das würde ich auch unbedingt unterschreiben. Aber da wird dann immer gesagt, also das war schon bei Clinton so, bei ihrer Wahlniederlage und das war jetzt bei Kamala Harris genauso, die sind einfach zu abgehoben. Ja? Die sind elitär, die sind keine von uns. Also bei Kamala Harris war es jetzt, weil sie mit Beyoncé Wahlkampf gemacht hat. Das ist ja ganz klar, die kleinen Leute fühlen sich da abgestoßen, die können damit nichts anfangen. Und da wird dann aber nie erklärt, warum sie denn stattdessen Trump wählen, dessen ganze politische Inszenierung darauf abzielt zu sagen, ich bin der König, ich habe ein Goldklo, ich spiele von morgens bis abends Golf. Ja? Mhm. Also der bemüht sich überhaupt nicht zu sagen, ich bin einer von euch. Genauso wie die FPÖ mit ihrer Rede, wir machen Politik für den kleinen Mann, ja immer die Antwort schuldig bleibt, wie diese Politik tatsächlich irgendjemandem hilft.
Ja.
Ja? Aber was ganz, ganz kurz die Antwort darauf, warum sie ihn denn wählen, ist tatsächlich, weil er auf einer anderen Ebene suggeriert, ich bin einer von euch, nämlich ich teile eure, nennen wir es jetzt mal ganz hart, eure moralische Hässlichkeit. Ja? Mir sind Transpersonen auch nicht geheuer und wenn Epstein auf junge Mädchen steht, dann male ich ihm eine Glückwunschkarte dazu. Meine Güte, wir sind doch alle bloß Menschen. Und was jetzt im Text von Herr Jessen passiert, ist zu sagen, das moralisch zu verurteilen, macht den Menschen Angst, das schüchtert sie ein, das ist überfordernd. Und Da würde ich einfach vehement... Nein, das habe ich
überhaupt nicht gesagt. Das ist eine abstruse
Lektüre. Entschuldigung, jetzt ist Herr Jessen dran, bitte.
Das ist wirklich, nein, aber ich möchte zwei Dinge sagen, die mir sehr wichtig sind. Einmal auf Ihre Frage ganz zu Anfang, ob die Rechte oder die AfD sozusagen gegen den Partikularismus ein kollektives Angebot macht. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern sie reagiert nicht, aber bietet einfach einen anderen Partikularismus an, einen natürlich noch viel schädlicheren, den sozusagen einer alles fremde, zugewanderte, neue, ausblendende, chimärenhafte Nationalidentität. Also das ist auch nur ein Partikular, es ist auch eine Art von Identitätspolitik, nur unter nationalistischen Vorzeichen. Das ist das eine. Und das andere, ich halte es falsch, die emanzipatorischen und sozialrevolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts alle unter den Begriff Identitätspolitik zu bringen. Es ging ja gerade, Zielpunkt war ja so etwas wie eine klassenlose Gesellschaft. Das heißt, man wollte den universalen Menschen befreien von seiner Einschränkung und Ausbeutung und Ausgrenzung in Nischen. Man wollte die Nischen überwinden, nicht die Nischen stark machen.
Ganz kurz, da gebe ich Ihnen recht, dass das Ziel war. Aber wir haben gesehen, dass dieser universale Mensch einfach der weiße Mann war und das nicht reflektiert hat. Also da gab es ja damals auch schon die Rede vom Nebenwiderspruch. Wir erinnern uns. Also auch damals wurde gesagt, bitte, ihr für Frauenrechte kämpft. Das ist ein Nebenwiderspruch. Wir müssen jetzt die Reihen geschlossen halten. Unterstützt bitte die Genossen. Wenn der Hauptwiderspruch, also der Klassenfeind, mal erledigt ist, dann erledigen sich alle anderen Probleme auch von selbst. Wir haben gesehen, dass das definitiv nicht der Fall ist. Also das ist die Adressierung.
Nein, der Hauptwiderspruch hat sich ja gar nicht gelöst. Der Hauptwiderspruch ist der zwischen Kapital und Arbeit.
Das Versprechen, dass sich damit, wenn wir diesen Hauptwiderspruch ad acta gelegt haben, alle anderen Probleme erledigen, das ist einfach ein falsches Versprechen.
Das wissen wir aber gar nicht, denn dieser Hauptwiderspruch ist noch nicht gelöst worden. Man müsste mal sehen, was passieren würde jetzt, um nur bei der Frage weiblicher, wirklicher Gleichberechtigung zu bleiben, eben wenn es tatsächlich Kindergartenplätze für jedes Kind gibt. Wenn Frauen tatsächlich unabhängig jetzt von der Frage, in welchen Positionen sie in der Gesellschaft sind, an dem gleichen Arbeitsplatz den gleichen Lohn bekommen würden und eine Reihe solcher ökonomisch-materieller Dinge, wenn die gelöst wären, dann könnte man mal gucken, was passiert. Ich glaube, es würde einen großen Emanzipationsschub geben.
Auf jeden Fall.
Und das ist übrigens auch die Machtprobe, die wirklich sozusagen Mut und Schneid erfordern würde. Nicht das Rumdoktern im semantischen Überbau. Denn wenn man das verlangt, die Frauen sollen wirklich genau das Gleiche bekommen, na, das wäre ein Geheule im Arbeitgeberlager, das verspreche ich Ihnen.
Herr Kumka, wir haben jetzt schon häufiger von den USA gesprochen, von den Verhältnissen unter Trump. Machen wir mal einen ganz kurzen Szenenwechsel. Einer, der eine klar anti-woke Agenda vertreten hat, das war der Politikaktivist Charlie Kirk, eine prominente Stimme der amerikanischen Rechten. Letzte Woche wurde er bei einem öffentlichen Auftritt erschossen. Zum Motiv des mutmaßlichen Täters gibt es noch viele offene Fragen und trotzdem hat Trump bereits die radikale Linke für das Attentat verantwortlich gemacht. Die Frage wäre, was braut sich denn da gerade in den USA zusammen? Erleben wir da das, was Sie die Krise des Gemeinsinns genannt haben, wie die übergeht in eine nächste Phase, nämlich die der politischen Gewalt?
Also ich tue mich schwer mit Vorhersagen. Und ich habe auch nicht Krise des Gemeinsinns gesagt, sondern Krise des Gemeinsamen.
Entschuldigung.
Das sind aber einfach zwei unterschiedliche Dinge. Also es ging mir nicht darum, dass die Leute zu wenig moralisch füreinander da sind, sondern dass sie sich sozusagen Gemeinsames auch ganz schwer nur noch vorstellen können. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube, was wir vor allen Dingen gesehen haben, und ich bin wirklich kein Experte für das, was da passiert ist, aber ich habe die mediale Berichterstattung sehr eng verfolgt, ist eben das Einrasten eines gesellschaftlich etablierten Diskurses, bevor irgendwas klar ist. Also nach allem, was wir wissen, ist der Attentäter nicht nur kein Linker, sondern hat auch überhaupt keine linke Literatur rezipiert oder ist in irgendwelchen linken Diskursen radikalisiert worden. Und trotzdem hat sich vom Moment, als das Attentat öffentlich wurde, ein Diskurs verselbstständigt, besonders auf der Rechten, aber auch darüber hinaus, der die gesellschaftliche Polarisierung verantwortlich macht für das, was da passiert ist. Und damit so ein Bild schafft, nachdem der politische Konflikt, der unter Trump ja auch deswegen eskaliert, weil er ihn eskaliert und andere sich wehren, dass sozusagen die Eskalation schuld daran wäre, dass jetzt so eine Gewalttat passiert, obwohl es dafür keinerlei kausale Anzeichen gibt. Ja, also was wir erstmal beobachten ist, dass Menschen, die sich augenscheinlich zumindest in rechtsnihilistischen Online-Subkulturen radikalisiert haben, dass die es gerade opportun finden, so aktiv zu werden, weil sie sich als Avantgarde in einer Auseinandersetzung in irgendeiner Form inszenieren können und darauf wetten, dass das medial auch aufgenommen und verstärkt wird. Und wir haben in den USA eben eine Regierung, die auch ganz offiziell diese Polarisierung der Gesellschaft, die vermeintlich zu ihrer Richtschnur gemacht hat, die sagt, sie muss jetzt die gesellschaftliche Linke bekämpfen, weil die dahinter stecken, dass das passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch meine Sorge gerade. Das ist gar nicht so sehr die Geschmacksfrage, die normative Frage, wem gebe ich die Schuld an irgendwas, sondern das ist die Beobachtung als Sozialwissenschaftler, die Wahrnehmung, von der der Herr Jessen spricht. Wir sind nicht mehr wirklich in der Lage, diese Wahrnehmung zu problematisieren, sondern wir operieren mit dieser Wahrnehmung, als wäre sie die Wirklichkeit selbst. Die Leute nehmen die Gesellschaft als polarisiert wahr, also reden wir von einer polarisierten Gesellschaft, fragen uns aber gar nicht mehr, was diese Polarisierung ist und wer da was tut. Mhm. Wir sehen Gewalttaten, wir sehen Eskalation. Wir fragen gar nicht mehr, wer eskaliert denn da gerade? Das bekennen wir dann immer kurz, das sehen wir, das ist ja auch schrecklich. Aber wir fragen nach den Gründen dahinter und die liegen dann immer in dieser Polarisierung. Und ich würde als Soziologe sagen, der sich nun mit dem Phänomen und dieser Semantik der Polarisierung sehr intensiv auseinandergesetzt hat, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dieses kommunikative Ordnungsmuster der Polarisierung für den politischen Konflikt selber nehmen, sondern es ist eine ganz, ganz spezifische Form, diese politischen Konflikte zu führen, die dazu führt, dass diese Schemata immer wieder plausibel scheinen. Und wenn wir dann im Feuilleton oder im Kulturradio mal die Chance haben, darüber zu reden, dann liegt, glaube ich, eine wichtige Aufgabe von uns einfach darin, genau diese Wahrnehmung erstmal zu problematisieren. Nicht um zu sagen, dass sie eingebildet ist, die Leute sind ja nicht verrückt, sondern um die komplexen Mechanismen zusammen aufzudröseln, die dazu führen, dass manchmal wahnsinnig Disparates, wie zum Beispiel das unmittelbare soziale Nahumfeld von Journalistinnen in Berlin plus Medienstrategien der Rechten plus massenmediale Konfliktinszenierung dazu führt, dass wir alle das Gefühl haben, in einer polarisierten Gesellschaft zu leben, obwohl wir als Sozialwissenschaftlerinnen, wenn wir versuchen, das zu messen, und das wird ja einigermaßen verzweifelt nur seit mehreren Dekaden versucht, genau diese Polarisierung regelmäßig nicht finden.
Jason, was meinen Sie? Was müssen wir lernen oder können wir lernen aus all dem?
Naja, zunächst mal ist es sozusagen ein wissenschaftlich sinnvoller Ansatz zwischen der Wirklichkeit, einer empirisch wissenschaftlich greifbaren Wirklichkeit und der Wahrnehmung, erst recht der medialen, zu unterscheiden. Das ist richtig, muss man auch so machen. Aber in der Lebenspraxis ist die Wirklichkeit immer nur als wahrgenommene zu haben. Es gibt da gar keine Wirklichkeit, sondern nur die Wahrnehmung von ihr. Und die ist natürlich verzerrt, subjektiv, sonst besteht aus Gerede, Eindrücken, Gefühlen und so weiter. Das ist eine unreinliche Substanz, aber als tatsächlich eben sehr, sehr wirksam. Das ist die eigentliche Wirkkraft. Und um vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, die Linke oder was ich jetzt so mit diesem Sammelbegriff, den sie nicht gern habe, als solchen bezeichnen, die kann natürlich ihre Agenten verfolgen und auch mit Übertreibung, was auch immer. Das kann man ihr eigentlich auch gar nicht vorwerfen. Nur dann, wenn sie meint, sie könne mit dieser Art von öffentlichem Auftritt eben etwas gegen rechts ausrichten. Das kann sie damit nicht. Im Gegenteil. Das heißt aber nicht, wenn sie nun dabei bleiben will, bei ihren Idealen und Vorstellungen, dann soll sie das meinetwegen ruhig tun. Das möchte ich überhaupt niemand absprechen. Sollen sie sich engagieren, das ist ihren Glaubenssätzen folgen. Bitte, das muss sie vielleicht auch. Es wird aber keine Wirkung gegen rechts entfalten, sondern eher im Gegenteil.
Frau Suse-Michel, das ist ja jetzt die große Frage, die sich aus Sicht der Linken stellt. Wie soll sie umgehen mit diesem Rechtsruck, meinetwegen mit diesem Vibe-Shift? Lässt sich der möglicherweise umkehren, rückgängig machen? Was meinen Sie?
Das hoffe ich sehr. Also es gibt ja dieses schöne Gramsci-Zitat, den Pessimismus des Verstandes und den Optimismus des Willens, an dem halte ich unbedingt fest. Und ich bin einfach auch ein optimistischer Mensch. Aber ich glaube, damit das gelingen kann, müssen wir eben aufhören, dieses Entweder-Oder ständig zu betreiben und zu einem Sowohl-als-auch zurückkommen. Also zu sehen, wir brauchen unbedingt eine Politik, die dafür sorgt, dass es genug Kindergartenplätze gibt, dass Frauen endlich genauso viel verdienen, wie Herr Jessen sagt. Da stimme ich ihm ja voll und ganz zu. Ich glaube nur nicht, dass das reicht und wir müssen auch etwas an den Einstellungen der Menschen ändern. Also das wird immer übersehen, wenn es darum geht zu analysieren, warum rechte Parteien gewählt werden, dass sie tatsächlich auch für ihre Politik gewählt werden. Also wir haben jetzt wieder eine neue Studie, eine wirklich große mit fast 90.000 Befragten, die wieder zeigt, Menschen wählen rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien deshalb, weil sie einen sozialen Abstieg innerhalb einer Generation erlebt haben oder befürchten zu erleben. Ja, also das ist auch eine ganz wichtige Differenzierung. Die müssen die Erfahrung nicht tatsächlich gemacht haben, aber sie müssen Angst davor haben, dass es passiert. Also da nenne ich immer das Beispiel des Dorfes meines Vaters in Rheinland-Pfalz, 3000 Seelendorf, nur Einfamilienhäuser mit Mittelklasse, Wegen vor der Tür, Swimmingpool im Garten und trotzdem über 30% AfD. Ja, also den Menschen geht es nicht tatsächlich an den Kragen. Also nach der ersten Wahl von Trump hat Ta-Nehisi Coates die luzide Frage gestellt, warum denn die tatsächlich am allermeisten von Armut betroffen sind, die wirklich ganz, ganz hinten stehen, also schwarze Frauen, Trump auf gar keinen Fall wählen und das auch diesmal nicht getan haben. Mhm. Ja, weil es eben nicht nur mit Armut zu tun hat, mit persönlicher Deklassierung, mit sozialer Not, sondern auch mit bestimmten Einstellungsmustern. Also Rassismus, Sexismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit sind eigene Wahlmotive. Und um diese Wahlmotive müssen wir uns kümmern. Wir können nicht immer so tun und sagen, wenn wir den Leuten ihre Pendlerpauschale lassen und ihr Schnitzel, dann werden die schon die richtigen Parteien wählen. Was nicht heißt, dass das sind Katalysatoren und die sind unglaublich wichtig. Soziale Gleichheit, soziale Gerechtigkeit schützt vor Radikalisierung. Auch das zeigen alle Studien. Aber sie alleine, das ist noch kein hinreichender Grund für so ein Wahlverhalten. Wir müssen uns immer um beides kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, an die Moral von Menschen zu appellieren, wieder eine gemeinsame moralische Grundlage zu schaffen. Moral ist nichts Schlechtes, ja. Also das regt mich in diesen Diskussionen auch immer so auf. Also bei Gutmenschen, ja, da kondensiert sich das ja, als wäre Moral was Verwerfliches. Ja. Es ist wichtig, für Moral zu kämpfen und zu sagen, ich bin moralisch anderer Meinung und ich verurteile das, was du tust. Und damit will ich dich nicht beschämen und klein machen und wahrscheinlich ernte ich da auch Reaktionen, die dann sagen, so jetzt erst recht, mag sein, aber ich bleibe dabei. Es ist falsch, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zum Parteiprogramm zu machen.
Und trotzdem gibt es in der amerikanischen Linken insbesondere gerade eine große programmatische Debatte rund um den amerikanischen Journalisten und Vordenker der Linken, Ezra Klein. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der neue Wohlstand. Und Herr Kumka, darin schreibt er, wenn die Linke nicht als politische Kraft wahrgenommen wird, die den Menschen eine bessere und wohlhabendere Zukunft anbietet, dann wird sie verlieren. Würden Sie ihm zustimmen?
Also ich finde es interessant, dass Sie Ezra Klein zum Vordenker der Linken machen. Aber Herr Jessen hat sich ja auch gerade schon zur klassenlosen Gesellschaft bekannt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde vermuten, dass er einen Punkt hat. Und ich glaube genauso, und ich meinte das gerade übrigens gar nicht schnippisch, sondern ich glaube wirklich, diese Punkte, also gibt es so eine Frage wie die Auflösung aller Partikularismen in einer universalen Zukunftsvision und wie kommen wir als Gesellschaft voran? Das sind ganz, ganz heiße Debattenthemen, aber, und das wäre mir wichtig hervorzuheben, das sind Debattenthemen auch innerhalb der gesellschaftlichen Linken, so wie ich sie beobachte. Und das ist der Grund, weswegen ich mich die ganze Zeit so dagegen verwehrt habe, vom Kollektivsubjekt Die Linke zu sprechen, die da irgendwelche Schuldigkeiten hat. Ich glaube, genau die Fragen, die wir ja heute diskutiert haben, werden Wenn es wirklich um programmatische Fragen geht, in der Linken selber, also zwischen verschiedenen Milieus, in diesen Milieus, heiß debattiert gerade. Und dann wäre es meiner Meinung nach, also wenn einem das programmatische Anliegen wäre, dann wäre es, glaube ich, sinnvoller, sich in diese Debatten einzumischen, als der Linken zu sagen, was sie tut oder zu tun hat.
Vielen Dank. Woke und weltfremd. Ist die Linke schuld am Rechtsruck? Darum ging es in diesem Forum bei SWR Kultur. Diskutiert haben der Soziologe Nils Kumka, die Journalistin Lea Susemichel und der Journalist Jens Jessen. Am Mikrofon war Michael Riesel.